Guten Morgen. Solche oder ähnliche Bilder haben wahrscheinlich die meisten, wenn nicht gar alle von uns in diesen letzten Tagen irgendwo gesehen, im Fernsehen oder sonst wo. Und wenn so etwas passiert, im 21. Jahrhundert sind ja die außergewöhnlichen Ereignisse oft negative Ereignisse. Wenn so etwas passiert, dann kann man inzwischen eigentlich schon voraussehen, wie die Reaktionen sind. Und genau so ist es auch in diesem Falle gewesen. Der Weltoberlehrer Donald Trump erteilt per Twitter Ratschläge, wie man das Feuer ganz schnell löschen könne. Vielleicht könnten fliegende Wassertanker eingesetzt werden, um das Feuer zu beenden. Es muss schnell gehandelt werden, twittert er. Woraufhin die französische Sécurité Civile in englischer Sprache, damit er es auch wirklich versteht, antwortet: Hunderte Feuerwehrmänner der Pariser Feuerbrigade tun alles, um das schreckliche Notre-Dame-Feuer unter Kontrolle zu bringen. Alle Mittel werden angewendet, außer Flugzeugen, die Wasserbomben absetzen. Sie könnten dazu führen, dass die gesamte Struktur der Kathedrale zusammenbricht. Wie gut, dass die französische Sécurité Civile ein bisschen klüger ist als Donald Trump. In den sozialen Medien versuchen, und damit hatte ich auch gerechnet, Verschwörungstheoretiker einen islamistischen Anschlag. Nicht sofort, ich habe mich gewundert, dass es etwas dauert, bis die ersten kamen, aber natürlich kamen sie. Augenzeugen behaupten, einen Mann mit gelber Weste an der Stelle, an der der Brand entstand, gesehen zu haben, ein Anschlag der sogenannten Gelbwesten. Experten erklären uns in verschiedenen Medien, warum das alles in deutschen Kirchen natürlich nicht passieren kann. Und Menschen weinen, singen und beten, wie wir es gerade gesehen haben. Letztlich alles Reaktionen, die man erwarten würde. Sowas kommt eigentlich immer. Und es sind meistens die üblichen Verdächtigen, die sich zu Wort melden und meistens auch mit den üblichen Verdächtigungen. Immer Donald Trump, immer die Verschwörungstheoretiker und so weiter und so weiter. Und auch Menschen, die einfach entsetzt sind und vielleicht sogar ins Gebet gehen. Wir reagieren in ganz bestimmten Denkmustern oder Paradigmen. Und die ändern sich im Laufe der Zeit. Habe Jupp, obwohl er Geburtstag hatte, gebeten, mir da heute zu helfen. Nee, die nächste Folie. Dankeschön. Das haben wir jetzt eben gesehen. In Europa glaubten viele Menschen früher, die Erde sei eine Scheibe. Ungefähr so, wie wir das hier sehen. Heute können wir sie von außen fotografieren und wir wissen es eigentlich besser. Wenn ganz anderes auf uns zukommt, dann verstehen wir das nicht immer sofort, weil es eben wirklich neu ist. Wir bleiben hängen in unserem Denkmuster. So war es auch während des Passafestes in Israel um das Jahr 30 herum. Jesus war brutal hingerichtet worden. Viele Menschen hatten durch ihn vorher Hilfe erfahren, waren geheilt worden. Einige, sogar wie ein gewisser Lazarus, vom Tod wieder zum Leben gelangt. Eine dieser Menschen hieß Maria Magdalena. Im 8. Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir, dass Jesus eine Maria Magdalena von 7 Dämonen befreit habe. Am Tag nach dem Sabbat ging diese Frau zum Grab Jesu, vielleicht um den Leichnam zu salben. Aber sie fand dieses Grab leer vor. Nun machte sie sich auf den Weg zu Petrus und Johannes, zwei der Jünger Jesu, und erzählte ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auch die beiden machten sich auf den Weg, entdeckten das leere Grab, Leinenbinden und das Tuch, das um den Kopf des toten Jesus gewickelt war. Johannes schreibt: Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden gehen wieder nach Hause und Maria kommt zum zweiten Mal, erschüttert über das, was geschehen ist. Johannes berichtet das im 20. Kapitel des Johannesevangeliums folgendermaßen: Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, »Rabuni«, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater des Himmels in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. »Der Gärtner«, meinte Maria. »Der Gärtner. Aber eigentlich ist es doch der auferstandene Christus, der ihr hier begegnet. Warum erkennt sie ihn nicht? Weil sie vom Licht der Sonne so geblendet ist, weil sie blind ist vor Schmerzen und Tränen. Jesus, der Auferstandene, steht vor ihr und sie erkennt ihn nicht. Vielleicht konnte sie ihn auch nicht erkennen. Vielleicht erlaubte ihr Denkmuster ihr das in diesem Moment noch gar nicht. Er war ja auch anders. Und es war auch anders als bei der sogenannten Auferweckung des Lazarus. Möglicherweise war diese Maria Magdalena sogar die Schwester dieses Mannes, das weiß man nicht so genau. Hier war bei Lazarus ein Toter wiederbelebt worden, wie in einigen anderen Fällen, dort wo Jesus in Israel war. Er sah noch genauso aus wie vor seinem Tod. Man erkannte ihn wieder. Das wird bei Jesus anders gewesen sein. Wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass Jesus quasi ein wiederbelebter Toter war und in seinen alten irdischen und materiellen Leib auferweckt wurde. In 1. Korinther 15 unterscheidet Paulus sehr deutlich zwischen dem natürlichen, dem materiellen, dem verweslichen Leib und dem geistlichen Auferstehungsleib. Da heißt es, auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne, denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. Der neue Leib ist ganz auf den Geist und die Kraft Gottes zurückzuführen. Er ist nicht mehr bestimmt durch Vergänglichkeit und Schwachheit, sondern durch Gottes Herrlichkeit. Jesus war anders, als Maria ihn kannte. Mir geht das vielleicht manchmal auch so. Christus steht vor mir und ich erkenne ihn gar nicht, weil ich zu beschäftigt bin, weil meine To-Do-Liste zu voll ist und ich gar nichts anderes wahrnehmen will. Oder weil Jesus mir ganz anders begegnet, als ich mir das vorstellen kann. Als es so in mein Denkmuster, vielleicht auch in meine Theologie hineinpasst. Wenn er im Matthäusevangelium sagt, dass er uns im Hungrigen und Durstigen, in Menschen aus anderen Ländern, in Menschen, die sich keine richtige Kleidung leisten können, in Kranken, in Menschen im Gefängnis begegnet, nehme ich ihn dann wirklich immer wahr? Sehe ich sein Handeln? Auch wenn das, was er tut, so ganz anders ist, als das in mein Denkschema hineinpasst. Ein Pastor einer großen Baptistengemeinde in einer großen deutschen Stadt erzählte kürzlich, wie es manchmal bei ihnen in der Gemeinde abgeht, wenn Taufen stattfinden. Zum Beispiel mit der angolanischen Gruppe seiner Gemeinde. Auf einmal wird da gejubelt, geklatscht, getanzt. Und er erzählte, nach einem solchen Taufgottesdienst kam eine liebe Schwester aus meiner Gemeinde zu mir und sagte zu ihm, hör mal, so geht das nicht. Und er hat sie gefragt, sag mal, in der Bibel steht, dass dann, wenn ein Mensch zu Jesus findet, im Himmel eine Party gefeiert wird. Was meinst du, wie die da feiern? Wie wir in Deutschland oder wie die Angolaner? Und sie hat überlegt und sie meinte, vielleicht eher wie die Angolaner. Gut, kann man jetzt ganz lange drüber streiten. Aber es war für sie eben ganz anders. Und das Gute war, sie fing an nachzudenken, ob das ganz andere vielleicht auch richtig sein könnte. Wenn wir Veränderung erleben, wenn Ungewohntes geschieht, wenn Menschen, die zum Beispiel gewisse deutsche baptistische Traditionen nicht kennen, sich auch nicht an diese ihnen unbekannten Regeln halten, könnte es sein, dass der Auferstandene uns gerade durch diese Menschen begegnen will und wir ihn gar nicht erkennen, weil er anders handelt, als wir es uns vorstellen können. Das Wunderbare aber ist, dass Gott uns in unserer Blindheit nicht alleine stehen lassen will. So auch hier. Jesus spricht Maria an mit ihrem Namen. Maria. In diesem Augenblick gehen ihre Augen auf und sie erkennt, es ist Jesus. Indem Jesus ihren Namen ruft, erkennt sie ihn. Das Wunder der Auferstehung, da ist einer, der hat die Macht des Todes durchbrochen. Das verstehen wir erst, wenn der Auferstandene uns ganz persönlich anspricht. Der Auferstandene Jesus ruft Maria, ruft uns beim Namen. So wird es auch vom Anfang der Schöpfung in der Bibel erzählt. Damit das Geschaffene richtig lebendig wird, gibt Gott den Menschen einen Namen und bittet sie, dann doch auch den Tieren Namen zu geben. Der Prophet ruft im Alten Testament sein Volk im Exil in Babylon Gottes Wort zu, Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wen Gott beim Namen ruft, der gehört zu ihm. Das Volk im Exil zweifelt an Gott, aber Gott stellt sich zu seinem Volk. Jesus sagt, dass wir uns freuen sollen, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Unsere Namen sind in das Herz Gottes eingraviert und wir stehen unter seinem Segen. Gott kennt uns nicht als die Menschheit, sondern er kennt jeden Einzelnen. Er spricht jeden Einzelnen bei seinem Namen an. Er nennt auch dich beim Namen und stellt sich auf deine Seite, so wie du bist. Gerade sehe ich einen, Saba. Er nennt dich bei seinem Namen. Schön, dass ihr heute da seid. Gunnar, Andrea, Martina. Und ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, die hier so sitzen. Der Jupp, der Matthias, der Simon. Jesus möchte euch bei seinem Namen nennen. Paul, da hinten. Wenigstens einer, der zwar auch nicht aus Angola kommt, aber wenigstens aus dem Kontinent, wo man so anders hüpft und tanzt und sich freut über die Gegenwart Gottes. Jesus sagt, du, ich bin hier für dich, ich kenne dich, ich bin auf deiner Seite. Wenn er uns persönlich anspricht, wird die Auferstehung Jesu für uns lebendig und nah und wirklich und vielleicht auch ganz anders. Wir sprechen oft von einer leiblichen Auferstehung. Dieser Leib wird anders sein. Der Körper erhält eine andere Gestalt, denn er ist unvergänglich. Aber ich löse mich nicht in ein allgemeines Wir auf. Wir haben es letzten Sonntag gehört, im Neuen Testament wird öfter für den Leib der griechische Begriff Soma gebraucht. Ein Begriff der altgriechischen Sprache, der nicht nur für unseren Körper steht, eigentlich gar nicht so sehr, sondern für das ganze Sein eines Menschen. In diesem Sinne ist der Leib der Soma, der Träger des Ich eines Menschen, nicht eine Materie, die ich davon abziehen kann. Wenn Paulus von dem Leib, der aufersteht, spricht, dann macht er deutlich, dass Auferweckung immer die Person betrifft. Eine bestimmte Person. Unsere sterblichen Leiber, in Anführungsstrichen, werden erweckt. So sagt Jesus im 11. Kapitel des Johannesevangeliums, das könnte jetzt die nächste Folie, glaube ich, sein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Am Ostermorgen geschah eine neue Schöpfung. Gott begann einen neuen Bund mit uns Menschen. Wer Jesus vertraut, hat Teil an seiner Auferstehung. Auch wenn er heute, das trifft auf uns alle zu, die wir heute Morgen hier sitzen, auch wenn er heute noch einen irdischen Leib hat. Wer ihm glaubt, gehört zu ihm, im Leben und im Tod. Niemand und nichts kann uns mehr von ihm trennen. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, hat Jesus jedenfalls behauptet. Maria erkannte Jesus nicht, denn ihre Vorstellungen über ihn waren begrenzt. Er war da, aber er war anders, als es in ihr Weltbild passte. Das war gerade zusammengefallen. Alles war zu Ende. Ihre Hoffnungen waren zerstört. Vielleicht spielten auch ihre Tränen mit, die die Wahrnehmung Jesu verhinderten. Ihr Blick war in vielerlei Hinsicht begrenzt. So geht uns das auch. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus, wenn alles ganz anders kommt, als ich mir das erträumt habe? Wo ist Jesus, wenn alles, aber auch alles kaputt zu sein scheint? Jesus ist da. Wer sich mit ihm verbindet, verbindet sich mit der Ewigkeit. Jesus sprengt alle Grenzen. Er ist auch dann da, wenn wir ihn nicht wahrnehmen, wenn wir ihn nicht erkennen. Der evangelische Theologe Eberhard Jüngel hat einen wunderbaren Satz gesagt. Nächste Folie könnte das sein. Jawohl, er sagt, das unterscheidet Ostern von einem Osterspaziergang. Spaziergänge ändern nichts. Sie enden in der Regel genau da, wo sie anfingen. Ostern hingegen ist ein Aufbruch ohne Ende. Lass dich mit hineinnehmen in das Ostergeschehen. In diesen Aufbruch ohne Ende. Jesus ist da für dich in alle Ewigkeit. Der Auferstandene lebt. Und es ist unsere Aufgabe, die wir von ihm wissen, auch von ihm weiterzuerzählen. Davon zu erzählen, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod. Christus hat alle Mächte des Todes besiegt. Das ist vielleicht noch nicht unsere Erfahrung. Wir haben noch unsere Mühe mit Lug und Trug, mit Krankheit, Verzagtheit. Wir erleben den Tod. Aber wir kennen den, der das alles überwunden hat. Und an seiner Hand werden auch wir überwinden. Der Tübinger Neutestamentler Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein sagte kürzlich in einem Interview einen Satz, den kann man sich merken. Christen können wohl noch sterben, sie können aber in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen nie mehr tot sein. Das geht rein. Christen können noch sterben. Sie können aber in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen nie mehr tot sein. Darum brauchen wir uns nicht zurückzuziehen. Darum dürfen wir wissen, er, der heute bei uns ist, ist auch in der Zukunft bei uns. Wir brauchen uns nicht zurückzulehnen, sondern wir dürfen dem Ruf Jesu folgen, lass los und geh hin, geh voran. Wenn wir das tun, dann werden wir immer wieder neu erleben, was die Dynamik der Auferstehung Jesu bedeutet. So wie Maria von Magdala. Sie ging hin und erzählte, was sie erlebt hatte. Tu du das auch. Amen.